in diesem Jahr häufiger, dass ich hier in Pforzheim bin. Jetzt hat es gerade mit der Urlaubszeit zu tun. Und ich hätte euch ja gern einen von unseren jungen Leuten geschickt, den Simon oder den Heiko, damit mal wieder jemand Junges hier steht. Aber der eine hat Elternzeit und der andere hat Urlaub. Und jetzt bin es halt doch wieder ich, der heute Morgen hier ist. Dankeschön. Ja, vom Lebensglück ist eigentlich nicht das Thema. Doch, es ist das Thema. Aber ich will eigentlich über Psalm 1 predigen. Beziehungsweise ich möchte Psalm 1, dass Psalm 1 zu uns spricht heute Morgen und dem nicht im Weg stehen, was er uns zu sagen hat. Aber ich habe dann versucht, halt eine Überschrift zu finden für Psalm 1, der uns so wohlbekannt ist. Und dann habe ich das gewählt vom Lebensglück. Weil man kann es auch anders überschreiben. In den Bibeln wird es auch anders überschrieben. Aber das soll der Schwerpunkt sein, wenn wir Psalm 1 lesen, hören und auf uns wirken lassen. Der Psalm 1 ist ja der Eingang sozusagen in den ganzen Psalter. 150 Gebete, die da gesammelt wurden im Volk Israel über den Lauf von vielen 100 Jahren. Sammlung von Gebeten. Für uns auch ein Gebetsbuch, das wir gerne lesen. Die Psalmen wurden auch im Neuen Testament sehr, sehr häufig zitiert. Eines der meistzitierten Bücher aus dem Alten Testament, im Neuen Testament. Psalmen werden geliebt. Man kann das auch sehen, wenn jemand eine Bibel über lange Jahre seines Lebens liest und immer wieder benutzt. Dann kann man feststellen, dass das Neue Testament abgegriffener ist. Und dahinter im Alten sind es dann meistens die Psalmen, die sind irgendwo abgegriffen. Da kann man sehen, da hat jemand öfter diese Seiten aufgeschlagen. Psalmen sind Gebete, aber nicht nur, nicht im eigentlichen Sinne nur. Zum Beispiel der Psalm 103, einer der bekanntesten Psalmen, heißt ja, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und da wird eigentlich in diesem Psalm nie Gott wirklich per Du persönlich angesprochen, sondern der Beter spricht im Grunde mit sich selber. Er führt eine Art Selbstgespräch, aber er führt das Selbstgespräch vor Gott. Und das ist dann eigentlich auch eine Art Gebet. Also es weitet unsere Vorstellung vom engen Gebet, dass es nur das ist, wenn wir halt die Hände falten und die Augen zu und ganz intensiv Worte sprechen. Eigentlich ist ja unser ganzes Leben ein Gebet. Unser vor Gott sein soll ein Gebet sein, auch die Selbstgespräche. Oder Psalm 23, im Grunde auch nicht wirklich ein Gebet, der Herr ist mein Hirte. Und das ist mehr ein Bekenntnis, eine Proklamation. Aber Mitte in diesem Psalm 23 heißt es dann ganz unvermittelt, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Also da spürt man in dem Psalmen, da geht es oft so hin und her. Der Beter oder der Mensch vor Gott macht sich Gedanken, ist im inneren Selbstgespräch, drückt Dinge aus, bekennt sie und gleichzeitig kann er sofort wechseln in die Anrede zu Gott und auch ins Hören zu Gott hin. Also die Psalmen, ein ganz interessantes Buch in unserer Bibel und hat auch viele unterschiedliche Gattungen, nennt man das in der biblischen Wissenschaft. Es gibt da die Danklieder. Und die Danklieder gibt es als Danklieder von einzelnen Personen und als Danklieder des Volkes. Und da werden praktisch die unterschiedlichsten Lebenssituationen werden da vor Gott gebracht in Dankbarkeit, weil etwas Gutes, weil Segen erfahren worden ist. Aber genauso gibt es auch die Klagelieder einer einzelnen Person wie die Klagelieder des ganzen Volkes über Situationen, wo man sagt, Herr, warum? Warum dieses Unglück? Warum diese Situation? Warum hat uns das getroffen? Warum diese Enttäuschung? Klagelieder. Und die nehmen nicht wenig Raum ein bei dem Psalmen. Klagelieder des Einzelnen wie des Volkes. Dann aber auch Lobpreis, ein Hymnus auf die Größe Gottes, wie wir es eben auch in Lobpreiszeit, in der Anbetung, in den Liedern immer wieder aufgreifen. Dann Wallfahrtspsalmen, die gesungen werden, Königspsalmen, wo Gott als der Herrscher, als der Allmächtige beschrieben wird, angebetet wird. Und dann auch Weisheitspsalmen, wo es einfach darum geht, auszudrücken, was macht das Leben, was führt das Leben auf eine richtige Spur. Und in dieser Hinsicht ist eigentlich auch Psalm 1 ein Weisheitspsalm, weil er in diesem Psalter einführt und weil er einfach dieses ganze Buch eröffnet und da Grundlegendes zu dem Psalmen sozusagen sagt. Also im Psalmen eine Vielfalt von Lebenssituationen und eben auch die Möglichkeit, sich darin wirklich unterzukriegen. Ich glaube, Rilke hat es mal gesagt, dass die Psalmen, er kann sich da restlos unterkriegen. Mit seiner Person, mit seiner Lebenssituation in den Psalmen findet er sich wieder, findet er auch Worte, mit denen er sich ausdrücken kann. Und jetzt eben Psalm 1. Ich lese mal die erste Hälfte nach Luther, weil die uns so bekannt ist. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Ich möchte den Psalm noch einmal lesen, und zwar nach der Übersetzung der Basisbibel. Und die beginnt dann so, die sagt, glücklich ist der Mensch, der in dieser Weise lebt. Er folgt nicht dem Vorbild der Frevler, er betritt nicht den Weg der Sünder. Mit Leuten, die über andere lästern, setzt er sich nicht an einen Tisch. Vielmehr macht es ihm Freude, in der Heiligen Schrift zu lesen. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Seine Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Und alles, was er tut, gelingt ihm gut. Ganz anders ist das bei den Frevlern. Wirklich, sie gleichen der Spreu, die der Wind vom Dreschplatz fegt. Darum können die Gewalttätigen vor dem Gericht nicht bestehen. Und für die Sünder ist kein Platz in der Gemeinde der Gerechten. Ja, der Herr achtet auf den Weg, den die Gerechten gehen, doch der Weg der Gewalttätigen führt direkt in den Untergang. Ich möchte noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und dein Wort ist für uns Speise, Brot zum Leben, wenn du es lebendig machst durch deinen guten Heiligen Geist. Denn so komm und schenk nun Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Ich habe vorhin gesagt, ich will den Schwerpunkt heute Morgen auf das Lebensglück lenken, auf den Weg, der unter dem Vorzeichen des Glücklichseins und des Wohl dem steht. Aber Luther hat überschrieben in seiner in der Luther-Übersetzung, oder nicht Luther, das sind ja später Überschriften, die hineingekommen sind, dass es da um zwei Wege geht, die vor Augen geführt werden, der Weg des Gerechten und der Weg des Gottlosen. Und ganz kurz eben auch zu diesem zweiten Weg, der hier vorgestellt wird, der Weg der Sünder, der Frevler, Spötter und Lästerer, Gewalttätigen, wie sie hier genannt werden. Da wird gesagt in diesem Psalm, sie haben keine Zukunft. Ihr Weg führt direkt in den Untergang. Sie werden nicht bestehen, sie gleichen der Spreu, die der Wind verweht. Inzwischen, glaube ich, kennt man den Namen schon gar nicht mehr, obwohl er vor einigen Tagen in aller Munde war, zumindest in den Zeitungen oder so konnte man es lesen. Ein Mann namens Karamucci, oder wie auch immer man den ausspricht, der war mal für 10 Tage Kommunikationsdirektor des US-Präsidenten. Und das waren 10 Tage, die haben die Welt und uns alle in Kopfschütteln versetzt. Was dieser Mann von sich gegeben hat, an Bösartigkeit, an Unflätigem, an Worten, das war einfach nicht zu fassen, wie man sowas machen kann an so einer Position. Und irgendwie dachte man, es also tatsächlich, die Welt, die steht kurz vorm Ende, wenn so einer an so einer zentralen Position stehen kann. Und 10 Tage später wird der Kerl wieder abgesetzt. Und jeder denkt, aha, so geht's, also die Frevler und alle Lästerer und so weiter und die Bösen halt, wie Spreu, die der Wind verweht, so muss es sein, gleich wieder weg und ab von der Bühne. Leider geht es nicht immer so. Und die Bösen oder der Böse oder das Böse, was in dieser Welt ist, das lässt, manchmal sind die tatsächlich, geht's schnell wieder weg. Aber wenn wir jetzt denken, morgens stehen wir ja auf und gucken im Internet nach, ob die Welt überhaupt noch steht. Weil es könnte ja sein, dass irgendjemand tatsächlich mal eine Bombe gezündet hat da unten. Also es gibt so viel Böses in der Welt, in der Gegenwart, auch in der Vergangenheit. Und es war nicht so, wie der Psalm uns hier verspricht, dass die wie Spreu sind, die gleich der Wind wieder verweht. Die hatten zum Teil, die haben sich zum Teil richtig ankletten können, wie solche Kletten, und haben dieser Welt Böses zugefügt und viel Schaden. Wenn der Psalm hier über das Böse spricht, über den Frevler und das Böse, das sich dann auch in Menschen zeigt, in dem, was sie tun, dann heißt das, wir dürfen das nicht verharmlosen. Und das Böse ist eine Realität und wir dürfen das nicht unterschätzen. Und leider wirkt das Böse in dieser Welt auch so stark und manchmal wirkt das Böse ja auch in uns selber. Auch da hat es ja manchmal Landeplatz und Möglichkeiten hineinzukommen und etwas Schlimmes zu bewirken. Deshalb beten wir ja auch im Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, und erlöse uns von dem Bösen. Weil wir wissen, dass das Böse so eine kraftvolle Realität ist und dass wir Erlösung brauchen, bei uns selber und auch in dieser Welt. Aber wenn wir dieses Gebet beten, dann beten wir es auch unter dem Vorzeichen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dann bekennen wir, wie hier der Psalm 1, dass das Böse nicht Bestand haben wird, weil es besiegt ist, weil der Herr durch seinen Tod und durch sein Auferstehen ihm wirklich die Macht genommen hat. Auch wenn es real ist und wenn es sich hier noch auswirkt, es hat nicht das letzte Wort. Und das ist eine Realität, die beschreibt auch hier der Psalm 1 und sagt es in drastischen Worten und weist darauf hin, dass das Böse keinen Bestand haben wird. Und dass es deshalb gut ist, sich von ihm fernzuhalten, beziehungsweise ihm nicht den Raum zu geben, den es haben will, auch nicht in unserem Leben. Ich denke, es ist trotzdem richtig, wenn man seinen Fokus nicht auf das Böse richtet, sondern wenn man umgekehrt, was eben der Psalm hier auch anbietet, wenn man den Fokus darauf richtet, was eigentlich das Gute bewegen will. Und der Psalm beginnt eben, er zeigt die beiden Wege auf, aber es geht ihm eigentlich um diesen einen Weg, den zu betonen und den hineinzulegen und den wirklich in unseren Herzen zu versenken. Und dieser Weg beginnt im Hebräischen mit dem Wörtchen Ashrei. Ashrei ha'ish, glücklich der Mann. Ashrei heißt gesegnet, glücklich sein, selig, wohl dem. Also eigentlich trifft es das Wort glücklich, Glück am allerbesten. Und ist es nicht interessant, dass so ein Buch wie die Psalmen mit dem Wort Glück beginnt? Glücklich? Das ist doch wieder eine wunderschöne Sache. Glücklich. Glücklich der Mensch. Glücklich die Frau. Glücklich. Es geht in der Beziehung zu Gott. Es geht in unserem Glauben. Damals im Alten Testament bei den Menschen, bei den Gläubigen dort, wie bei uns heute. Es geht Gott um unser gelingendes Leben. Um unser Glück. Um unser Lebensglück. Gott will unser Lebensglück. Das ist die Aussage, die allererste, die der Psalm hier trifft. Und da trifft es sich auch mit dem Bestreben unseres Lebens. Es ist da sogar in einer Verfassung verankert, dass der Mensch ein Recht hat auf Glücklichsein oder zumindest dem Glücklichsein nachstreben zu dürfen. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die wird ja vor 42 Jahren mal von den Vätern dort erklärt, Thomas Jefferson war da federführend. Da heißt es am Anfang, im allerersten Satz, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden sind, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Im Englischen heißt es da the pursuit of happiness. Dass man eben das Streben nach das Glück verfolgen darf, das Glücklichsein. Das ist ein Menschenrecht sozusagen. Etwas, was dem Menschen zugestanden wird, als ein Recht, das er verwirklichen können soll. Also wir sind irgendwie darauf angelegt, schon von unserem Menschsein her irgendwo, Streben nach Glück, Streben nach Glückseligkeit. Und als die Väter dort der amerikanischen Verfassung das niedergeschrieben haben, das war auch eine Zeit, wo man dachte in unserer westlichen Kultur, es wird ja auch immer alles besser werden im 18. Jahrhundert. Der Fortschritt und die Wissenschaft und so weiter. Also wir werden die Probleme dieser Welt nicht nur in den Griff kriegen, wir werden die lösen und es wird alles immer besser werden und die Menschheit geht auf eine ganz glückliche Zeit zu. Das war im 18. Jahrhundert der Glaube und inzwischen wissen wir natürlich viele, viele Fortschritte. Dass es uns so gut geht, dass wir es so schön haben, dass wir Urlaub machen können, was weiß ich wo, dass wir Diesel und andere Autos fahren können, das sind alles schöne Dinge. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch das, was zweifeln lässt, weil sind die Menschen wirklich glücklicher heute als im 18. Jahrhundert? Oder muss man im Blick auf das Lebensglück immer wieder von vorne anfangen, jeder von vorne? Ich glaube fast, dass es so ist, dass man im Blick auf das eigene Lebensglück, dass da keiner irgendwo von einer Geschichte sozusagen groß profitiert, sondern jeder auch bei sich wieder irgendwo anfängt. Und die Frage ist, was sagt uns die Bibel, was sagt uns Psalm 1 insbesondere, was kann er uns über das Lebensglück sagen? Dem möchten wir einfach heute Morgen nachspüren. Wenn ich fragen würde, was ist der Moment oder an was erinnern wir uns, wo wir besonders glücklich waren in unserem Leben? Was wird uns da einfallen? Moment, eine Situation, wo wir sagen, da waren wir restlos glücklich. Da war ich restlos glücklich. Vielleicht würden unsere Gedanken weit zurückgehen, denn ich vermute mal, dass die Kindheit so eine Zeit ist, wo man Glück in einer besonderen Intensität erlebt, weil eben auch alles irgendwo neu ist, weil alles frisch ist und man erlebt so glückliche Momente, nicht jeder natürlich, aber vielleicht doch auch der eine schwierige Kindheit haben mag. Vielleicht sind so Momente der Kindheit oder andere im Leben, wo man sagt, gut, da war ich restlos glücklich. Manchmal ist ja das Versprechen, was man sich auch als Kind oder junger Mensch macht, dass man denkt, gut, okay, wenn ich diesen Weg gehe oder wenn sich das ereignet oder jenes eintritt, dann werde ich glücklich werden. Wenn ich eine gute Ausbildung mache, wenn ich einen guten Abschluss mache, wenn ich einen guten Beruf ergreife, wenn ich die richtige Frau bekomme, dann werde ich glücklich werden. Unser Enkelkind, wir werden heute Nachmittag noch in die Schweiz fahren für 2 Tage, weil unser ältestes Enkelkind morgen eingeschult wird und er träumt von John Deere. John Deere Traktoren, das ist sein Glück. Er sagt, also er braucht auf alle Fälle jetzt mal schon halt einen, der funkgesteuert fährt, aber sowas konnten wir nicht finden. Und später, wenn er größer ist, wird er halt auf alle Fälle John Deere-Fahrer. Landwirt, das andere nicht so sehr, aber halt den Traktor fahren. Sein Glück. Seine Vorstellung von Lebensglück. Und es ist eigentlich schön, so eine Vorstellung zu haben, obwohl man weiß, als Großvater, wenn er nachher tatsächlich mal auf so einem Traktor sitzen müsste, von morgens bis abends und da irgendwo über die Felder fahren, dann wird er auch nicht mehr sagen, das ist wirklich das Glück des Lebens. Und das macht es dann auch aus, dass je älter wir werden, je mehr Erfahrungen, je mehr er sich eingestellt hat, dass man auf einmal auch merkt, in all den Dingen lag es letztlich nicht drin, das Glück des Lebens, das wirkliche Lebensglück. Schöne Erfahrungen, Erinnerungen, man kann das wieder hervorrufen, klar, es hat was mit einem gemacht, aber wirklich das Glück des Lebens. Und manchmal ist doch so, dass je älter ein Mensch wird oder je mehr er erfahren hat, je mehr Enttäuschung auch dazu kam, je bitterer wird das Leben und je schräger oder zynischer wird das Leben auch angeschaut. Man fragt sich ja, bietet das Leben denn überhaupt Glück? Was ist denn überhaupt das Glück des Lebens? Ist nicht alles irgendwo sinnlos? Und das haben auch schon Leute klassisch auf den Punkt gebracht. Shakespeare vor vielen 100 Jahren hat es auf der Bühne sagen lassen, wenn er übers Leben sprach und gesagt hat, Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild. Ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht sein Stündchen auf der Bühne und dann nicht mehr vernommen wird. Ein Märchen ist's, erzählt von einem Dummkopf voller Klang und Wut, das nichts bedeutet. Also wenn uns manchmal so das ankommt, oh, was ist das Leben schon, ist doch alles sinnlos, alles umsonst. Shakespeare hat es wirklich gut formuliert, er hat es auf den Punkt gebracht, besser kann man es nicht mehr sagen. Das sind so manchmal die Einstellungen, die uns anfliegen wollen, jeden Menschen. Und manchen trifft es auch so tatsächlich, dass er sagt, ja, ich glaube, am Leben ist wirklich nichts dran. Das ist die andere Seite. Und Psalm 1 sagt, es gibt das Lebensglück, wohl dem. Glücklich der Mensch. Das ist die erste Aussage, die in der Bibel gesagt wird. Und die ist radikal. Das ist einfach die, das Statement, es gibt Glück. Es gibt Glück im Leben. Das Lebensglück ist real. Und dieses Glück im Leben hat eben nicht die äußere Dimension, sondern hat zutiefst auch eine spirituelle, geistliche Dimension und hat mit der Beziehung zu Gott zu tun. Und das ist das Zweite, was dann hier in dem Bild vom Baum ausgedrückt wird. Dieses wunderschöne Bild voller großer Aussagekraft. Nicht umsonst wird es dann hier eingeführt und auch gebraucht. Ein Baum wird vor Augen gestellt. Wir wissen alle, Bäume haben ihre Zeiten, natürlich. Im Winter sind sie kahl, im Frühling sprost dann ein bisschen was, dann kommt der Sommer, im Herbst fallen wieder die Blätter ab. Bäume sind Zeiten unterworfen und das ist gut so. Es gibt eben Winter, Frühling, es gibt Trockenzeit und Regenzeit, es gibt Hitze und Dürre und ein Baum ist normalerweise nicht immer grün. Aber dieser besondere Baum, von dem hier im Psalm 1 die Rede ist, der ist anders, weil er an Wasserbächen gepflanzt ist und weil er durch die Verwurzelung Zugang hat zum Wasser und weil sich dann das Wunder einstellt, was übernatürlich ist und auch über unsere Zeit hinausgreift, dass eben die Blätter immer grün sind, dass sie nicht abfallen. Und es ist kein Nadelbaum offensichtlich, also ich vermute mal. Der grünt eben. Jetzt kann man sagen, der Baum hat einfach Glück gehabt. Glück gehabt, dass er an Wasserbächen gepflanzt ist. Das ist sein Glück. Und dann wäre es halt einfach Schicksal, wo man nachher gepflanzt ist und was nachher das Lebensglück ausmacht. Aber wenn man richtig hineinhört oder den Psalm aufnimmt, dann spürt man, das ist kein Schicksal. Sondern es wird ja nicht gesagt, glücklich ist der Mensch, der an Wasserbächen gepflanzt wird. Sondern es heißt glücklich der Mensch, der seine Freude hat am Gesetz Gottes, der darin lebt. Er ist wie ein Baum. Also es hat etwas, ist nicht Schicksal, dieses an Wasserbächen gepflanzt sein, sondern es hat auch etwas mit dem Menschen selber zu tun, dass er sich so vorfinden darf. Und es geht natürlich um ein Eingepflanztsein. Das ist etwas, was schon mit uns passiert, was wir nicht selber machen können, aber was doch etwas auch mit uns selber zu tun hat. Nehmen wir das am Anfang oder einmal mit, dieses Bild. Der Mensch im Psalm 1 ist jemand, der in etwas anderes eingepflanzt ist. Und das ist auch ein schönes Bild, was wir uns fragen können, worin bin ich eigentlich eingepflanzt? Worin wurzle ich? Wo bin ich hineingepflanzt worden? Und es ist nicht so, dass wir uns das selber einpflanzen. Das ist eigentlich das Wunder, was geschieht mit diesem Menschen, Psalm 1, oder mit einem Menschen, dass er eingepflanzt wird. Das ist ein Eingreifen Gottes. Da ist Gott selber der Gärtner sozusagen, der einpflanzt. Wir sind hier im Grunde, neutestamentlich wird man sprechen vom Wunder der Wiedergeburt. Dass jemand in einen ganz anderen Lebenszusammenhang eingepflanzt worden ist. Und das ist ja auch, eine Wiedergeburt kann man nicht selber machen. Niemand von uns hat sich selber wiedergeboren. Aber es ist etwas geschehen mit uns und wir waren auch dabei und wir wissen, dass neues Leben nachher auch da ist. Aber es geht also hier nicht um Schicksal, sondern um etwas, wo wir mit dabei sind und trotzdem etwas, was mit uns passieren muss. Und es zeigt letztlich, dass die Frage nach dem Glück zutiefst eben nicht in den Umständen zu suchen ist um uns herum, sondern in dem, was mit uns selber passiert und wer wir selber sind. Wir sind jemand, der neu eingepflanzt worden ist. Das ist unsere Identität. Und das ist letztlich der Grund und die Ursache, weshalb Glück hineinkommt in unser Leben. Das ist unser Glück, dass wir jemand anders sind, jemand anders geworden sind, dass unsere Identität darin liegt, dass wir in etwas anders eingepflanzt worden sind und dass wir dann in diesem anderen auch tatsächlich verwurzelt sind, Zugänge haben, etwas aufnehmen können, das uns am Leben erhält und dass eine Verwurzelung da ist. Das Lebensglück liegt dann auch in unseren Wurzeln. Ich möchte es nochmal neutestamentlich beschreiben oder Petrus reden lassen. Der beschreibt, legt eigentlich auch Psalm 1 aus. Er sagt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu von den Toten ein neues Leben geschenkt, neu eingepflanzt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Und jetzt habt ihr also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, glücklich zu sein, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Also das Glück hängt nicht von den Umständen ab, von dem, was tatsächlich passiert, von dem Äußeren, sondern es ist ein dieses Verwurzeltsein, dieses Gepflanztsein, dieses neue Leben, unsere neue Identität. Und dann kann selbst in dem Moment, wo die Dinge anders laufen oder wo Verprüfungen da sind, wo Not da ist, trotzdem Jubel und Freude und Glück unser Leben erfüllen, sagt Petrus und sagt Psalm 1. Und gerade in solchen Zeiten ist es möglich, dass die Wurzeln sich noch tiefer gründen und noch mehr ausstrecken nach dem, was wirklich satt macht oder was wirklich hilft und am Leben erhält. Die Grundfrage ist beim Lebensglück also nicht letztlich die, wie gehe ich mit den Umständen um? Oder sind es die Umstände, die ich kontrollieren, beeinflussen oder irgendwo anders gestalten muss? Sondern die Frage ist die, wo bin ich eingepflanzt und wo hinein bin ich verwurzelt? Und wem bin ich zutiefst darin auch verbunden und verpflichtet? Darum geht es, dass wir an dieses Momentum kommen, wo hinein bin ich eingepflanzt und wie sieht es mit meiner Wurzel aus? Und dann ist Glück eben nicht etwas, was direkt gesucht und erlebt wird, sondern Glück ist eigentlich immer auch eine Art Nebenprodukt. Glück kann man letztlich nie direkt finden, sondern ist immer ein Nebenprodukt bei etwas, wo man nach etwas Größerem strebt. Es heißt da hier im Psalm 1 nicht, glücklich ist der Mensch oder gesegnet ist der Mensch, der dürstet und hungert nach noch mehr glücklich sein und noch mehr Segen. Das heißt es hier nicht. Sondern gesegnet ist der Mensch, der mehr sucht als nur das Gesegnetsein. Im Neuen Testament sagt Jesus, trachtet nach zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das zufallen, was ihr zum Leben braucht. Vorab schildert er die schönen Dinge, all das, was wir brauchen, was wir für unser Lebensglück auch wünschen, was uns wichtig ist, und sagt, das alles ist alles gut, macht euch froh, darf euer Herz erfreuen, aber es ist im tiefsten Grunde nicht das Glück, sondern das Lebensglück trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Der glückliche Mensch, könnte man sogar sagen, ist der Mensch, der aufgehört hat, mit aller Macht glücklich sein zu wollen. Je mehr das Glück die oberste Priorität hat, desto weniger wird es oft erlebt. Und deshalb ist die Grundfrage eigentlich die, wofür lebe ich oder besser, wohinein bin ich verwurzelt? Was ist meine Erde, in der ich mich befinde? Was sind die Wurzeln? Bin ich wirklich verwurzelt und sauge ich auch aus dieser Erde das auf, was ich wirklich brauche? Es geht eigentlich darum, bei der Frage nach dem Lebensglück zu schauen, wofür leben wir, wem sind wir verpflichtet, wohinein hat es uns versetzt, wo sind wir eingepflanzt. Das trifft auch Psalm 1 nochmal, wenn es vom Sitzen dort die Rede ist. Zwar in negativer Hinsicht am Anfang, aber Sitzen im Hebräischen heißt immer, im hebräischen Denken, das ist der Ort, wo ich zutiefst verankert bin und wo ich meine Lebenskraft, meine Lebensenergie, mein ganzes Lebensglück sozusagen heraus beziehe. Sitzen, kann man auch sagen, ist das, worauf ich mich mit meinem Gewicht verlasse. Ihr dürft im Moment alle sitzen. Und das ist gut so. Und ihr verlasst euch mit eurem ganzen Gewicht darauf, dass der Stuhl trägt. Und es tut er auch, wenn, hoffe ich mal, dass niemand hier zusammenbricht. Also darauf, worauf ich sitze, das ist das, was mich trägt. besitze etwas, einen Stuhl, und er trägt mich. Sitzen, besitzen, das, was mich trägt. Der eine sagt, von einem wird gesagt, er besitzt einen scharfen Verstand. Der andere besitzt Ansehen. Der andere besitzt gute Beziehungen. Der andere besitzt Charme. Der andere besitzt Durchsetzungsvermögen. Wieder ein anderer besitzt viele materielle Dinge. Der eine besitzt einen schönen Mann, die eine, der andere eine schöne Frau. Jemand besitzt wohlgeratene Kinder. Jemand besitzt ein erfolgreiches Unternehmen oder Beruf. Das, was ich besitze, worauf ich mich nachher setze, das ist das, was mich letztlich trägt. Und wo ich sage, das trägt mich. Daraus beziehe ich meine Kraft. Das ist das, was mir meine Stabilität gibt. Und Psalm 1 fragt im tiefsten Grunde, worauf sitzt du? Worin bist du eingepflanzt? Was besitzt du? Was ist dein tiefstes Lebensglück? Dein tiefstes Lebenselement? Und zum einen rät Psalm 1, dass wir uns von ein paar Dingen abwenden, die dann am Anfang gesagt werden. Dass wir uns von dem abwenden, was eben nicht Gottes Erde ist, aber uns umso mehr dem zuwenden, wohin nein Gott uns verpflanzen möchte, in seine Erde. Das wird hier beschrieben mit Lust haben am Gesetz des Herrn. Klingt für uns natürlich nicht irgendwo so stark lustig. Gesetz des Herrn. Wie kann man da seine Freude haben? Wie kann man das irgendwie als Lebensglück empfinden? Aber es ist ja so, dass eben da nicht das Gesetz gemeint ist mit den vielen Regeln, die man einhalten muss und befolgen muss, sondern da steht im Hebräischen, im Psalm 1, das Wort Torah. Und Torah, das ist die Weisung, die Gott gibt. Und der Beter im Psalm 1, der war glücklich, der war froh, weil Gott ihm Weisung gibt, wie sein Leben gelingt. Und er hat gesagt, das Größte, was ich geschenkt bekommen kann, ist, dass ich eine Sicht habe, eine Weisung, wie mein Leben verlaufen soll, damit es gelingt. Und darüber freut er sich. Und er sagt, Gott hat mich beschenkt mit seiner Weisung, mit seinem Wort, mit seinem guten Gedanken, mit dem, was er für mich hat, mit dem, was mein Leben glücklich und sinnvoll und ja, wirklich wohlgeraten lässt. Torah, Gesetz des Herrn. Lust haben am Gesetz des Herrn, darüber nachdenken. Wir würden vom Neuen Testament her sagen, diese Tora, diese Lebensweisung, das ist das, was wir besungen haben, vorhin auch in den Liedern, dass uns die Barmherzigkeit Gottes, das Erbarmen Gottes in Jesus so angeboten wird, dass wir wirklich sagen können, es gibt nichts Schöneres, als in dieser Annahme, in diesem Güte, Gnade Gottes, die er uns schenkt, darin zu leben und sich darin zu verwurzeln. Das Gesetz des Herrn ist das, dass er sagt, er sieht uns, er nimmt uns wahr, er will, dass unser Leben gelingt. Es ist seine Gnade, seine Barmherzigkeit, sein Segen. Und der Psalmist sagt, wer sich darin danach ausstreckt, wer darin seine Lust findet, seine Freude, dass er über Gott und seine Gnade und seine Barmherzigkeit sich wirklich freuen kann und sagt, wenn ich meine Gedanken damit fülle, mit diesen Worten der Schrift oder mit all dem, was da an Bildern dann auch vorgestellt wird, der Güte und der Schönheit und der Liebe Gottes, wenn ich mich damit fülle, dann macht das was mit mir. Und dann sagt der Psalmist, dann ist das wie, wenn man an einem Wasserbach gepflanzt wird, ein Baum eingepflanzt und der wird einfach versorgt werden. Der wird grünen und blühen, auch wenn die Stürme kommen. Gesetz des Herrn, Lust haben am Gesetz des Herrn, an seinem Wort, an seiner Zuwendung, an seinem Evangelium, an seiner guten Nachricht. Darum geht es hier in dem Psalmen und darum geht es überhaupt. Menschen suchen nach Gott in den unterschiedlichsten Situationen. Es geht um diese Beziehung zu ihm. Es geht um diese Kommunikation mit ihm. Sie suchen ihn im Danken, im Loben, wenn die Dinge gut stehen. Sie suchen ihn dann, wenn es nicht rund läuft. Sie suchen ihn auch dann, wenn sie Gegenwind haben, wenn Konflikte da sind, wenn Feindschaft da ist, wenn kein Vorankommen da ist. Und dann geht es eben nicht um eine Technik, dass man sagt, gut, dann geht es halt hier um das laute Beten oder das Rezitieren oder das Murmeln oder dass man halt jetzt einfach etwas macht. Nein, Gott suchen ist keine Technik, die wir irgendwie in Gebeten, Lobpreis oder sonst was machen, sondern es ist der Schrei unseres Herzens. Und natürlich tut sich dann, wenn wir Gott suchen, das wieder auch äußern in Gebeten oder im Lesen des Wortes oder im Rezitieren oder im Lobpreis oder wie auch immer. Aber es geht nicht um Techniken hier im Psalm 1. Lust haben am Gesetz des Herrn, nachsinnen, meditieren und laut reden irgendwo als eine Technik. Nein, es geht um eine Herzenshaltung. Und diese Herzenshaltung, Gott suchen, die äußert sich dann schon darin, dass man eben auch Dinge tut, wie Psalmen beten, Lieder singen und so weiter. Aber es geht letztlich nicht um Technik, sondern um das Geschenk, das wir dann darin empfinden, dass wenn wir Gott suchen, dass da in dieser Verbundenheit auch eine Wasserquelle da ist. Und das dann auch in den unterschiedlichsten Situationen, ob wir sie aus Dankbarkeit und Freude Gott suchen oder aus Notsituationen heraus, wenn wir unser Herz zu ihm wenden, dann wird uns etwas zufließen aus dieser Verwurzelung. Und dann wird das auch etwas mit uns machen. Und dann werden da auch zu seiner Zeit Früchte wachsen. Weil diese Beziehung, die zutiefst aus der Verbindung zu Gott herkommt, die macht was mit unserem Leben. Und dann werden auch Früchte entstehen, durch die wir selber genießbar werden und die wir anderen anbieten können, um sie auch von uns profitieren zu lassen, genießen zu lassen. Früchte sollen wachsen, Früchte dürfen wachsen und werden wachsen, wenn das Geschenk der Wasserbäche da ist und des Verpflanztseins dort am Wasserbach und wenn die Verwurzelung da ist. Und deshalb ist unser Hauptaugenmerk einfach darauf, auch heute Morgen, bin ich verwurzelt, bin ich da angeschlossen, suche ich Gott von ganzem Herzen. Ich möchte es abrunden noch mit einem letzten Gedanken, weil der Psalm 1 auch vom Geschenk des Gelingens redet. Wohl dem Menschen, der seine Freude hat an der Beziehung, an der Nähe Gottes, an seinem Gesetz, an seinem Wort, seiner Weisung, an seinem Geist. Der ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Eine herrliche Verheißung und Fortsetzung. Und was er macht, gerät wohl. Ich habe im Duden mal nachgeschaut, das Wort gerate wohl. Es gibt es tatsächlich. Man schreibt es zusammen und groß. Das gerate wohl. Umgangssprachlich wird es eigentlich eher negativ empfunden. Man macht etwas, ohne zu wissen, was sich daraus ergibt. Aufs Geratewohl, auf gut Glück. Aufs Geratewohl halt mal losmarschieren. Aber das Geratewohl und was er macht, gerät wohl. Das fordert uns schon ein Stück weit heraus, gerade auch in unserer Zeit, weil wir in unserer Zeit ja so schnell den Erfolg suchen. Wir wollen ja auch, dass wir erfolgreich sind irgendwie, dass es gelingt und den Erfolg suchen und uns dabei Gedanken machen, wie müssen wir es anstellen, damit wir nachher erfolgreich sind. Das ist einfach in unserer Zeit drin. Müssen wir. Muss man auch in Beruf, Schule und so weiter. Man muss schon manche Techniken sich aneignen, damit nachher auch was herauskommt. Aber das übertragen wir ja auch aufs ganze Leben und sagen im Blick aufs ganze Leben, was muss ich tun, damit es nachher erfolgreich wird. Und dann sind wir wieder, da fallen wir wieder vom Pferd herunter, weil das ist nicht die richtige Frage, zumindest Psalm 1 sagt, das ist nicht die richtige Frage. Es geht nicht darum, was ich leisten kann, was ich machen kann, was letztlich mein Beitrag ist zum Erfolg, sondern es geht darum, angeschlossen, verbunden, verwurzelt zu sein, eingepflanzt zu sein, versorgt zu sein und dann etwas zu empfangen, was die Dinge wohl geraten lässt. Wir denken, wenn wir alles richtig machen, dann ist uns der Erfolg garantiert und auch das Glück da. Der Psalmist dagegen sagt, ein erfolgreiches Leben ist ein Leben, das wohlgerät, das gelingt, weil Gott es segnet und weil es von dieser Verwurzelung her gespeist wird. Wir haben auch das Wort im Deutschen gelingen. Und gelingen ist da etwas, was letztlich keiner wirklich machen kann. Wenn etwas gelingt, dann weiß man, da kommt noch was dazu, was nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen ist, was ich nicht selber in der Hand habe. Das wissen auch selbst, das weiß auch jede Hausfrau. Wenn man einen Kuchen backt oder irgendwas, dann weiß man, so muss man es machen, die Zutaten alle hineinrühren und so weiter in den Ofen, weil es so und so viel Grad. Aber wenn der Kuchen nachher gelingt, dann hängt es wirklich damit zusammen, dass der Kuchen gelungen ist. Man wird ja nicht sagen, kein Mensch wird sagen, dieser Kuchen ist erfolgreich geworden. Sondern man sagt, der Kuchen, der ist gelungen. Obwohl man weiß, viel Arbeit war dabei, es war Verstand dabei, es waren die richtigen Zutaten nötig und so weiter. All das ist wichtig, aber dass es gelingt, das ist nachher ein kleines Wunder. Und ähnlich sagt der Psalmist auch im Blick auf unser Leben, wenn es gelingen soll, dann sind wir da schon mit richtig dabei. Dann können wir uns nicht daneben stellen und sagen, mal sehen, wie alles läuft, sondern es hängt schon alles davon ab, dass wir dabei sind. Freude haben, Lust haben am Gesetz des Herrn. Da ist schon auch Tun dabei. Aber wenn es dann gelingt, wenn es wohl gerät, dann ist es der Segen und die Versorgung Gottes. Und das ist letztlich das Lebensglück, von dem hier der Psalm 1 redet. Psalm 1 ist eigentlich eine Einladung zum Leben aufs Geradewohl. Eine Einladung zum Leben aufs Geradewohl. Kein planloses Leben, aber ein tief verwurzeltes Leben. Und Psalm 1 sagt, dann wird das Leben auch gelingen. Und dann ist der Fokus nicht auf den Umständen. Die sind einmal gut, einmal ist halt alles Frühling und alles grünt und blüht und einmal ist Winter und einmal versteht man die Welt nicht mehr und sagt, es wird wohl das Ende sein. Das wird immer so sein in unserem Leben. Aber das sind nicht die Momente, wo unser Hauptaugenmerk drauf liegen soll, sondern die Frage ist, verwurzelt zu sein. Und dort, wo wir verwurzelt sind, Freude an ihm haben, an Gott haben, an seinem Wort, Freude am eigenen Leben wieder entdecken und erfahren, wo wir so verwurzelt sind, wird das ein Leben sein, das wohl gerät. Selbst dann, wenn ein Mensch anderen Menschen urteilen, sagen, das ist schiefgelaufen oder wie auch immer. Unsere Maßstäbe, die sind nicht die letzten. Das sagt hier auch Psalm 1. Aber das letzte Wort ist, dass wer eingepflanzt ist in die Erde Gottes an seinen Wasserbächen und verwurzelt ist, dass dessen Leben unter dem Segen und dem Geradewohl Gottes steht. Und das ist eine großartige Verheißung. Und die Frage ist heute Morgen, bin ich verwurzelt? Darf ich neu nach innen schauen? Wohinein bin ich eingepflanzt? Was ist meine Wurzel? Empfange ich tatsächlich den Segen aus diesen Wasserbächen? Was besitzt mich? Was besitze ich? Und was besitzt mich? Was ist letztlich mein Lebensglück? Das sind die Fragen, die man dann auch mal im Urlaub wieder stellen darf, wenn man Urlaub hat und das Lebensglück eben in freier Zeit erfährt. Glück ist möglich. Es ist nicht oberflächlich. Es ist ein Nebenprodukt für den, der sich nicht nur aufs Glücklichsein ausrichtet. Es ist die Frage, wofür lebe ich wirklich? Es ist die Frage, ob ich das Geschenk des Wasserbachs schätze und ob ich diese Einladung zum Leben aufs Geradewohl einfach annehme. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, danke, dass du uns kennst und lieb hast. Danke, dass du uns siehst. Und danke, dass dein besonderes Anliegen für jeden von uns ist, dass unser Leben gelingt. Gelingt in der Verbindung mit dir. Herr, ich möchte dir bekennen und wir möchten das tun, dass wir so oft gefangen sind in dem, was uns an eigenen Werten wichtig ist und woraus wir letztlich unsere Energie und Lebenskraft beziehen. Und da geht manches und oft an dem vorbei, was du für uns vorgesehen hast. Herr, wir bitten dich um Vergebung. Aber mehr noch bitten wir, Herr, dass du uns neu die Augen öffnest für das Geschenk deines Lebens, für das Geschenk, dass du selber bist, dass dein Wort die gute Nachricht ist, für das Geschenk, dass wir eingewurzelt sein dürfen in dir selber und dass du eine große Verheißung und Zusagen über jedem von uns hast, über unser aller Leben. Herr, lass uns darin neu klare Sicht gewinnen, froh werden und richtig glücklich werden. Ein tiefes Glück, Herr, das sich aus der Nähe zu dir speist. Herr, so bringen wir dir uns selber, so wie wir sind, auch mit den Fragen und Problemen, die da sein mögen, oder mit dem Glück, das uns bewegt. Danke, Herr, es kommt alles von dir und du bist der Herr darüber. Und auch in diesem Vertrauen lass uns wachsen. Danke, Herr, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Amen.